euch heute Morgen mit in einen Bibelabschnitt hineinnehmen zu können, und zwar aus dem ersten Petrusbrief. Eigentlich sind es genauer gesagt zwei Abschnitte. Ich lese zuerst den ersten, der andere schließt sich dann unmittelbar an, aber so erkläre ich euch erst einige Aussagen, die in den ersten Versen zu finden sind, und dann lese ich weiter. Also erster Petrusbrief, so relativ am Ende vom Neuen Testament, kurz vor der Offenbarung, und da lese ich dann aus dem Kapitel 2 die ersten Verse. 1. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 1. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Denn wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Ja, soweit. Also dieser Brief, der ist ja von Petrus geschrieben. Der Petrus ist uns bekannt, insbesondere aus den Evangelien. Da wird er ja erwähnt, ist einer der ersten Jünger, die Jesus berufen hat. Sein Vater hieß Jonas, das wird uns auch in der Bibel erwähnt. Zwei seiner Brüder kennen wir ebenfalls mit Namen, nämlich den Johannes und den Andreas. Der Petrus fällt in der Bibel insbesondere dadurch auf, dass er immer vorne weggeht, dass er das große Wort führt, dass er aber auch so zu dem engeren Kreis um Jesus herum gehört, zu dem eben Petrus, Jakobus und Johannes gehören. Also das heißt, diejenigen, die so immer enger mit Jesus zusammen sind, auf dem Berg der Verklärung mit ihm zusammen sind, da im Garten Gethsemane die enge Verbindung zu ihm haben, also er gehört zu dem engeren Kreis mit. Er ist auch derjenige, der Jesus dann verleugnet, als Jesus gefangen genommen worden ist. Dann im Hof des Hohepriesters Kaiphas ist und sagt, nein, mit dem Jesus habe ich nichts zu tun. Jesus erscheint ihm später auch noch, vergibt ihm diese Sünde und benutzt ihn als den Gründer der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem. Denn immerhin ist es Petrus. Zwar die ganzen Jünger bekommen den Heiligen Geist, alle fangen an zu reden, aber die Hauptpredigt, die uns in der Apostelgeschichte überliefert ist, ist von diesem Petrus. Dieser Petrus geht hinterher ins Gefängnis, wird auf wunderbare Art und Weise befreit. Er geht zu den Samaritern und predigt ihnen und tauft sie. Er tauft dann die ersten Heiden in Caesarea Maritima. Da wird er auch hingerufen. Und sonst ist er in der ganzen Christenheit unterwegs und ist einer der wichtigen Säulen der Gemeinde in Jerusalem. Das heißt, da, wo Streitpunkte in der weltweiten Gemeinde gibt, dann geht man zurück nach Jerusalem und debattiert da mit Jakobus und eben auch mit dem Petrus. Zum Beispiel beim sogenannten Apostelkonzil, als dem Paulus vorgeworfen wird, dass er zu wenig die jüdischen Regeln hält. Also dieser Petrus ist eine ganz wichtige Person. Auch der erste Teil der Apostelgeschichte berichtet dann über sein Wirken und sein Handeln. Der zweite Teil dann ja mehr über den Paulus. Diesen Brief, den wir hier lesen, gibt ja noch zwei weitere, die etwas kürzer sind als dieser. Diesen Brief schreibt der Petrus kurz vor seinem Tod. In etwa im Jahr 64 nach Christus, könnte auch 65 nach Christus sein. Wir wissen, dass in manchen Teilen des Briefes, da erwähnt er, dass es jetzt eine große Verfolgung im Römischen Reich gibt. Und diese große Verfolgung im Römischen Reich wurde ausgelöst durch den Kaiser Nero. Der Kaiser Nero ist ja vielen vom Namen bis heute bekannt, war machtbesessen, hat viele große Gebäude gebaut in Rom, die man bis heute noch sehen kann. Und eines Tages, so zumindest die Vermutung der Historiker, hat er selbst seine Stadt anzünden lassen, beziehungsweise die Gebäude, die Stadtviertel, die er gerne weghaben wollte, die sind abgebrannt, riesiges Durcheinander. Viele forderten, dass man sich an ihm rächen müsse, dass man einen Aufstand machen müsse. So suchte er händeringend nach einem Schuldigen, dem er das in die Schuhe schieben konnte, und fand es bei der neuen kleinen Sekte der Christen. So sah man das ja damals aus römischer Sicht. Da gibt es so eine kleine jüdische Sekte, die Christen, die sind schuld daran. Und das war dann der Auslöser, das Ganze hat 64 nach Christus stattgefunden, das war dann der Auslöser, dass erst einmal Verfolgung in Rom gewesen war und dann, dass diese Verfolgung sich im ganzen Römischen Reich ausbreitete, war die erste, die über eine bestimmte Grenze hinausging. Von anderen Verfolgungen lesen wir ja schon in der Apostelgeschichte, mal wie in Ephesus, das war aber nur auf die Stadt bezogen, hier eine ganz weite Verfolgung im ganzen Römischen Reich. Und in dieser Zeit befindet sich Petrus nicht mehr in Jerusalem, sondern er befindet sich in der Nähe von Rom. Wir wissen das einerseits aus der Kirchengeschichte, andererseits gibt es auch einen verschlüsselten Hinweis, nämlich im letzten Kapitel dieses Briefes. Da steht nämlich, und es grüßen euch alle Geschwister aus Babylon. Ich sage ja, Babylon liegt doch gar nicht bei Rom. Nicht? Also Babylon liegt doch im heutigen Irak. Naja, das war damals nur ein kleines Dorf. Und soweit wir wissen, war Petrus nie in Babylon im Irak. Da gab es auch gar keine christliche Gemeinde. Sondern damals, da hatte man den Namen Rom nicht so offen erwähnt, damit auch die Spitzel der Geheimpolizei nicht herausbekam, wo da irgendwo die Christen sich versammeln, wo man welche findet. Und so taucht auch Babylon in der Offenbarung auf als Deckname für Rom. Daneben hier wird auch noch der Sekretär erwähnt des Petrus, scheinbar hat er irgendwie mit dem Schreiben Probleme gehabt und dann hat er einen Sekretär namens Silvanus gehabt. Auch ein ganz, ganz typisch römischer Name, der zum Irak gar nicht passen würde. Also wir wissen, der Petrus ist da, wo schwere Verfolgung in Rom ist, irgendwo in der Nähe Roms, hat auch Kontakt mit der Gemeinde da. Der Schreiber, also der Sekretär schreibt das auf, was der Petrus gerade sagen will, um es dann hinterher den Gemeinden zu schicken und das wird auch im ersten Kapitel erwähnt, in Bithynien, Galatien und so weiter. Und diese Gemeinden sind in der heutigen Türkei, insbesondere in der Nordosttürkei. Da gab es damals sehr, sehr viele christliche Gemeinden. Das waren ja Gebiete, in denen Paulus auch intensiv missioniert hatte und zu denen schickt er das. Es wird erwähnt, es seien die Fremdlinge. Das deutet darauf hin, dass hier auch viele Flüchtlinge aus Rom, die da verfolgt worden sind, um ihres Glaubens willen, in die Osttürkei geflohen sind, weil es da eben etwas ruhiger war. Es war etwas ländlicheres Gebiet. Man hat sie nicht so schnell erwischt und einsperren können. Das heißt aber, sie waren dort auch in einem fremden Umfeld, zwar im selben Land, aber die Leute in der Türkei sprachen überwiegend Griechisch damals und nicht Lateinisch wie Leute aus Rom. Das heißt, andere Kultur, andere Sprache, Fremdlinge, Verachtete, so sind diese Christen, die ihr Leben haben retten können, in der Osttürkei angekommen. Und der Petrus, der sie ja noch kannte von Rom und Umgebung, der schreibt ihnen hier einen Brief. Übrigens ist es auch ein Brief kurz vor dem Tod von Petrus. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, 2 Jahre später, am Ende der neronischen Verfolgung, ist er umgekommen. Seine Frau war auch bei ihm gewesen, wie das ja Paulus erwähnt, wie wir das auch lesen, dass die Frau des Petrus häufig mit ihm herumgezogen ist. Die Kinder waren wahrscheinlich schon groß, denn der Petrus ist ja jetzt im Alter von über 60, also in der Zeit, und die haben sie zu Hause gelassen. Und eben 2 Jahre später wurden sie in Rom hingerichtet, seine Frau zuerst, wurde gekreuzigt, das war damals häufig als Strafe für die Christen, und der Petrus musste zuschauen und danach hat er dann um die Gnade gebeten, nicht wie sein Herr Jesus Christus gekreuzigt zu werden, sondern auf dem Kopf, weil er es nicht wert ist, den gleichen Tod zu erleiden wie Jesus, und dann hat man ihn auf dem Kopf gekreuzigt. Also das zur historischen Einordnung dieses Briefes. Er schreibt das jetzt an die Fremdlinge, an die aus Rom geflohenen Christen, die in der Osttürkei versuchen durchzukommen, nicht aufzufallen, nicht entdeckt zu werden, und denen gibt er einige Ratschläge. Umso mehr vielleicht erstaunlich, dass er ihnen jetzt nicht am Anfang gleich nur Trost zuspricht und sagt, ach, es wird schon nichts passieren, ja, denn er weiß, es wurden ja Tausende von Christen umgebracht. Es wird schon nichts passieren, klingt gut, aber das ist nie ein Versprechen, was Gott gegeben hat. Der Großteil der Propheten des Alten Testaments und der Jünger des Neuen Testaments sind eines gewaltsamen Todes gestorben. Da ist nicht das Versprochen, es wird schon alles gut werden. Dir wird nichts passieren, du wirst nicht sterben, du wirst uralt werden, gesund und glücklich und so gar nicht. Deshalb sagt er ihnen das auch gar nicht. Sondern er weiß, in den Versen vorher spricht er sogar davon, reg dich nicht zu sehr auf, das Leben des Menschen ist wie eine Blume, Zitat aus dem Alten Testament, das wächst morgens auf, da geht der Wind herüber, es verdorrt und wird abends in den Ofen geworfen. Reg dich nicht auf, auch diese Verfolgung ist nur kurz. Entweder bist du in 2 Jahren tot, dann bist du auch im Himmel, alles vorbei, oder in 2 Jahren ist die Verfolgung vorbei und du lebst weiter, also reg dich nicht so stark auf. Und dann lenkt er das Augenmerk hier auf eine ganz andere Sache. Da sagt er nämlich zu Anfang des Kapitels 2, legt ab alle Bosheit. Jetzt müsste man sagen, jetzt wird die Bosheit näher erklärt, die sie ablegen sollen, nämlich allen Betrug, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdungen. Das sind ja alle Sünden, die sind eher Beziehungssünden. Also hier ist zum Beispiel nicht Diebstahl mit drin. Das ist ja jetzt, da geht es nicht, die eignen mir irgendetwas an. Oder Gotteslästerung, das richtet sich gegen Gott. Hier sind Beziehungssünden, die genannt werden. Und er richtet sich ja an die Gemeinde. Und das bedeutet, hier will er herausfordern, ihr als verfolgte Christen, pass auf, dass der Teufel nicht zu seinem Ziel kommt, indem er euch euer geistliches Gut wegnimmt. Indem er euch als Gemeinde kaputt macht. Hier geht es um Beziehungssünden, die eben damals in der Gemeinde, die unter starkem Druck standen, sich ausgebreitet haben. Denn es ist ja nicht immer so, dass wenn wir von außen Druck bekommen, wenn Schwierigkeiten da sind, dann ist alles gut, dann sind wir alle froh und fröhlich, sondern die Gefahr besteht ja gerade, dass wenn wir unter äußerem Druck stehen, dass wir dann eben in Sünde fallen, dass wir falsch reagieren. Und hier versucht er ihnen zu zeigen, pass auf, jetzt seid ihr aus Rom geflohen, ihr seid noch am Leben, viele andere sind umgekommen, aber jetzt pass auf, dass da, wo ihr in der Fremde seid, da, wo es euch schlecht geht, dass der Teufel nicht noch eure Gemeinschaft als Gemeinde kaputt macht. Und genauso kann es ja eben passieren. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Da gibt es dann Fälle, da bekommt eine Familie ein schwer behindertes Kind und was passiert danach? Die rücken nicht näher zusammen und erwachsen an der Herausforderung, sondern zack, die Ehe fliegt auseinander, die lassen sich scheiden, zum Beispiel. Oder da verliert einer der Ehepartner den Job und dann kommt schnell die Schuldvorwürfe, am Anfang nicht, da gibt es noch Geld und dann wird das Geld knapper und dann kommt die Schuldvorwürfe, ja warum hast du nicht? Oder der andere, ja warum hast du nicht? Es kann schnell so kommen, dass wenn von außen Druck kommt, dass plötzlich solche Schuldvorwürfe da sind. Dass man sensibler reagiert, dünnhäutiger reagiert, dass man sich übereinander aufregt. Solange es jedem gut geht und man nicht aufeinander angewiesen ist, da kann man ja in einer guten Distanz zueinander leben. Da kann ich sagen, ja, du, ich lasse dich und du lässt mich und jeder macht, wie er will. Aber hier muss die Gemeinde näher zusammenrücken, weil von außen der Druck immer stärker wird aus der Umwelt, in der sie leben. Und da ist die Gefahr umso größer, dass genau solche Sachen auftauchen können, wie sie hier erwähnt werden. Da wird dann von Heuchelei gesprochen. Keine Echtheit in den Beziehungen, sondern man macht sich gegenseitig etwas vor. Oder der Neid. Und der Neid kann ja auch unter Christen geschehen, im kleinen oder größeren Bereich. Also was weiß ich, vielleicht die älteren Eltern sind neidisch darüber, oh, die Kinder in der Familie, die sind alle glücklich, gläubig geworden, bei mir nicht. Das ist der Neid auf die gläubigen Kinder der anderen. Oder vielleicht der Neid der noch Älteren, die sagen, ah, ja, meine Kinder haben geheiratet, ich habe jetzt so viele Enkelkinder und der andere ist daneben und ist neidisch und meine Kinder sind jetzt 40 und immer noch nicht verheiratet, immer noch keine Enkelkinder, zum Beispiel. Oder der Jüngeren, boah, dem laufen dauernd die Frauen nach und mir gar nicht. Kann ja auch in der Gemeinde passieren, so etwas. Oder der bekommt seine guten Noten in der Schule und lernt kaum dafür und ich muss so viel lernen und das klappt gar nicht. So kann in der Gemeinde Neid geschehen. Wegen religiösen Dingen, wegen Erlebnissen, wegen Aussehen, wegen Erfolg, wegen allem Möglichen. Und das ist an sich schon schädlich. Und zwar für denjenigen, der neidisch ist und von dem, der beneidet wird. Aber es zerstört natürlich Gemeinschaft. Weil wenn ich neidisch bin, dann bin ich eben nicht mehr gut Freund mit dem anderen. Sondern eigentlich ärgere ich mich über den anderen. Eigentlich wünschte ich ihm, es ginge ihm mindestens so schlecht wie mir. Dann sind wir wieder auf einer Augenhöhe. Oder natürlich, mir ging es so gut wie ihm, aber wenn das nicht klappt, dann zumindest dem passiert nun auch irgendetwas Schlimmes. Und das gibt es auch unter Christen. Ich weiß, es gibt manchmal sogar christliche Pastoren, die neiden sich untereinander den Erfolg bei ihren Zuhörern. Dann wird gesagt, oh, jetzt der Wettkampf meinetwegen der Evangelisten, die sich auf einer Evangelistentagung treffen. Ich habe im letzten Jahr 1.000 bekehrt. Oh, das ist ja gar nichts. Im letzten Jahr sind bei meinen Evangelisationen 1.500 zum Glauben gekommen. Ja, sowas gibt es auch. Ich meine, wir sind alle Menschen. Menschen sind Menschen und Menschen werden neidisch auf die eine oder andere Art und Weise. Und im Grunde genommen ist es ja absurd, weil das alles, was wir haben, sind Geschenke von Gott. Und wenn Gott uns mal die Geschenke nicht gegeben hat, die wir gerne haben wollten, hat er auch einen guten Grund dafür. Dann ist es nicht Bosartigkeit Gottes, sondern irgendwas, was er da erreichen will, auch wenn wir es noch nicht verstehen. Oder dann wird als nächstes gesagt, was auch passieren kann, sind dann Verleumdungen. Auch das gibt es. Kennt ihr vielleicht auch? So hinter vorgehaltener Hand wird dann erzählt, welche Probleme der ein oder andere Bruder, die ein oder andere Schwester privat zu Hause, geistlich oder sonst etwas hat. Manchmal stimmt es sogar, häufig nicht. Nur in beiden Fällen hilft es keinem weiter. Aber es zerstört Gemeinschaft. Weil denjenigen, den es betrifft, ja der wird ja meistens eher schlecht dargestellt, auch wenn man es mehr oder weniger deutlich sagt. Das heißt, da entsteht eine Kluft, da entsteht entweder ein Verachten oder ein Bemitleiden oder sonst etwas, aber nichts, was dem anderen wirklich hilft, wenn er in einer Notlage ist und auch nichts, was dem hilft, der darüber erzählt. Und hier spricht Petrus ziemlich offen darüber, auch wenn ihr jetzt in einer Notlage seid, passt auf, dass diese Dinge, die unter Menschen vorkommen und die auch unter Christen vorkommen, passt auf, dass die nicht in eurer Gemeinde sich etablieren, dann wird nämlich der Teufel zum Ziel gekommen sein und wird eure Gemeinschaft in der Gemeinde endgültig zerstören. Dann ist nicht der böse römische Staat, der mit äußerem Druck kommt, sondern von innen heraus geht dann die Gemeinde kaputt. Und ich glaube, diese Gefahr besteht nicht nur bei den Christen damals in der Osttürkei, sondern die Gefahr besteht bei uns als Christen heute ganz genauso. Das kann uns heute ganz genauso passieren, wovor der Petrus hier warnt, dass wir mit den zwischenmenschlichen Beziehungen nicht zurechtkommen. Und der eine kapselt sich dann ab, der isoliert sich, der kommt einfach nicht mehr zu der Gemeinde. Der eine setzt sich hinten hin und versucht nach Ende der Gemeindeveranstaltung so weit wie möglich wegzugehen, weil er es so nicht erträgt. Der eine ärgert sich über den anderen, setzt sich nie neben ihn oder sagt ihm nie guten Tag oder sonst irgendwas, weil da innerlich irgendwas zwischenmenschlich nicht in Ordnung ist. Und das ist aus der Sicht des Petrus und auch der Sicht Gottes vollkommen inakzeptabel, vollkommen falsch, vollkommen ungöttlich. Das zerstört die Möglichkeiten, die Gemeinde hat. Und dann kommt ein nächstes Bild. Also da, wo ich das lese, merke ich schon, der Petrus ist ein ziemlich langjähriger Gläubiger. Einer, der frisch gläubig ist, würde so wahrscheinlich nicht sprechen. Also ihr seht das schon mit den ganzen Bildern. Wenn ihr jetzt auch schon lange gläubig seid, dann fällt euch das gar nicht auf. Dann lest ihr das und sagt, ja, ist ja alles klar. Wenn ihr jetzt nicht lange gläubig seid, dann werdet ihr das lesen und denken, hä, wovon spricht der eigentlich? Da sagt er zum Beispiel, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch. Ja, also einer, der mit dem Glauben nichts zu tun hat, der denkt sich, hä, was ist denn das für ein komischer Quatsch? Ich bin doch gar kein neugeborenes Kindlein. Ich bin doch jetzt schon 50 Jahre alt. Und wie ist begierig nach der unverfälschten Milch? Ja, heißt das jetzt Reinheitsgebot für Milch? Passt auf, dass da nicht gepanscht ist? Oder wie? Jetzt einige von euch, die schon lange gläubig sind, die belächeln mich dann innerlich und denken sich, ja, wie kann man auf so eine komischen Ideen kommen? Es ist doch alles ganz klar. Ja, eben nicht für jeden ist das klar. Hier steht eben, ihr neugeborenen Kindlein ist natürlich ein Vergleich, der damit gemeint ist, so wie die kleinen neugeborenen Säuglinge sich nach der Milch sehnen, die sie trinken wollen, weil sie von der Mutter gesäugt werden. Genauso soll der neugeborene Christ sich sehnen nach dem, was hier steht, nach dem Wort Gottes. Also das ist der Vergleich, der dahinter steht. Und wir sind neugeboren, ja das ist ja das, was der Paulus auch erklärt, was Jesus auch sagt dem Nikodemus gegenüber, wir sind geboren in dieser Welt mitten in der Sünde. Das heißt, wir sind in der Gottferne geboren. Wir leben ganz normal, wie alle anderen auch, ganz normal mit der Eigensucht und dem Egoismus und dem Stolz und all sowas, was unseren Charakter kennzeichnet. Und dann irgendwann begegnen wir Gott in der einen oder anderen Weise, durch das, was die Eltern erzählen, durch das, was wir selbst lesen, durch irgendeine Veranstaltung oder was weiß ich, durch ein Traumwort Gottes oder sonst wie. Und dann merken wir, da muss sich was ändern und dann sterben wir innerlich ab. Die Sünde stirbt ab, da verschwindet etwas von dieser Gottesfeindschaft und Gott schafft in uns etwas Neues. Das nennt die Bibel den neuen Menschen. Das kommt dadurch, dass plötzlich der Heilige Geist in uns hineinkommt. Unser Denken und Fühlen und Empfinden verändert, dass Gott uns die Sünden vergibt. Und das nennt die Bibel, dass wir von Neuem geboren werden. Dass wir eben jetzt diese neuen Kindlein werden, wie das hier steht. Und hier steht ein ganz wichtiges Kennzeichen dafür. Wenn du wirklich ein neugeborenes Kind Gottes bist, dann hast du eine Sehnsucht nach dem Wort Gottes. Genauso wie das kleine Baby, was eben dauernd da was zu trinken haben will von der Mutter. Wenn nicht, dann bist du vielleicht bloß eine Puppe. Also wenn du jetzt eine Puppe kaufst, dann kannst du die wiegen, die schreit nie nach Milch. Hast du ein kleines Baby, was einigermaßen gesund ist, da kommt regelmäßig, will das trinken. Wenn die Kinder klein sind, dann ist das was 4, 5, 6 Mal am Tag. Später wird das dann ein bisschen weniger, je nachdem. Aber die schreien nach Milch, weil die wollen was haben, da steckt ihnen drin, die überlegen sich auch das nicht lange. Und genauso ist das bei einem Christen. Da steht ja am Ende auch, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Das heißt, wenn du wirklich geschmeckt hast, dass Jesus dir die Sünden vergeben hat, dann hast du diese Sehnsucht nach dem Wort Gottes, wie das kleine Baby nach der Milch. Wenn du das nicht hast, dann ist irgendwas in deinem geistlichen Leben schief. Möglicherweise bist du gar nicht gerettet. Vielleicht hast du nur eine religiöse Tradition übernommen. Vielleicht hast du bloß bestimmte dogmatische Überzeugungen dir angeeignet. Hast du gesagt, ja, klingt logisch, alles klar. Aber wenn du wirklich von Neuem geboren bist und wirklich der Heilige Geist in dir ist, dann ist er die Sehnsucht nach dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist nicht nur für eine kleine, fromme Elite, die halt noch ein bisschen weiterkommen wollen. Die einen sind gerettet, na, und die anderen machen theologische Studien oder so. Sondern der Heilige Geist treibt zum Wort Gottes, weil du da Gott begegnest, weil du in seiner Nähe bist, weil du da nur geistlich wachsen kannst. Und Gottes Ziel in deinem Leben ist ja nicht, dass er dich rettet und dann ist alles in Ordnung, sondern er will dich retten und dann sollst du wachsen. Du sollst kein kleines Baby bleiben. Du sollst ein erwachsener Mann, eine erwachsene Frau im Glauben werden. Und das kannst du nur, wenn du Nahrung bekommst. Und diese Nahrung, steht hier ziemlich deutlich, ist dann das Wort Gottes. Also insofern, wenn du merkst, du hast mit dem Wort Gottes Probleme, du liest nie darin und das bedeutet dir nie etwas. Ich rede nicht davon, dass es auch mal Leute gibt, die haben eine Krise, die haben eine Magenverstimmung sozusagen, nicht? Und dann wollen sie mal nicht trinken und so. Das gibt es auch. Aber wenn diese Magenverstimmung auf Dauer ist, dann wirst du magersüchtig und irgendwann stirbst du, geistlich gesehen natürlich. Und ja, du brauchst das Wort Gottes. Ohne das geht es gar nicht. Nicht meine Meinung, sondern die Meinung von Petrus, der immerhin viele Jahre mit Jesus unterwegs war und immerhin der Apostel ist, den Jesus in ganz besonderer Weise berufen hat, der sagt uns das. Und letztendlich sagt Gott es uns durch den Mund des Petrus. Also, wenn da irgendetwas in deinem Leben nicht stimmt, bitte Gott darüber, dass durch den Heiligen Geist ihr deutlich macht, was da nicht in Ordnung ist. Bitte darum, dass du neu diesen Hunger nach dem Wort Gottes bekommst. Denn einmal in der Woche am Sonntagmorgen ist deutlich zu wenig. Wenn du es mir nicht glaubst, dann probier das mal im Vergleich wieder zum Essen. Also nur einmal am Sonntagmittag essen und dann eine ganze Woche fasten. Also gut, manche bekommen das hin, so eine Woche, zwei Wochen. Aber spätestens nach einem halben Jahr wirst du merken, du magerst ab. Also das einmal Essen in der Woche ist zu wenig. Und genauso ist das hier auch. Also geistliches Essen geht auch nicht nur einmal in der Woche am Sonntagmorgen, sondern da muss ein bisschen mehr rüberkommen. Und genau das ist eben das, was der Heilige Geist in dir bewirken will. Und wie gesagt, wenn da so eine dauerhafte Appetitlosigkeit ist dem Wort Gottes gegenüber, dann ist bei dir geistlich was nicht in Ordnung. Dann bitte Gott darum, dass er das aufdeckt, dass er das zeigt. Versuche nach Wegen zu suchen, wie du mehr ins Wort Gottes reinkommen kannst, wie Gott dir das öffnet, wie du merkst, du brauchst das, um geistlich zu wachsen, um Gott näher kennenzulernen, um Jesus mehr zu lieben, um deinen Charakter zu verändern, um deine Ziele im Leben zu setzen, um richtige Entscheidungen treffen zu können, brauchst du die Prägung durch das Wort Gottes. Erster Abschnitt. Also zwei Punkte habe ich hier genannt. Erster Punkt, pass auf, in der Gemeinde wird versuchen, der Teufel die Gemeinde zu zerstören durch zwischenmenschliche Sünden, die hier genannt sind, Betrug, Heuchelei, Neid, Verleumdungen. Pass auf, dass du dich vom Teufel nicht dazu gebrauchen lässt und dass Gemeinde dadurch kaputt geht, weil Gemeinde kann von Druck nach außen zerstört werden, kann auch zerstört werden durch die Sünde, die in den eigenen Reihen vorhanden sind. Zweiter Punkt, wenn du wiedergeboren bist und du bist Kind Gottes geworden, dann sollst du natürlicherweise einen Hunger nach dem Wort Gottes haben, wie das kleine Baby nach der Milch. Wenn du das nicht hast, dann stimmt da irgendwas nicht. Du brauchst das unbedingt lebensnotwendig, das Wort Gottes. Das ist nicht nur für die, die halt diese Art der Frömmigkeit haben, sondern für jeden. Genauso für das kleine Baby, die Milch. Zweiter Abschnitt, den lese ich euch jetzt gerade ab Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Zweiter Abschnitt, auch hier möchte ich zwei Gedanken besonders herausheben. Und wieder merkt ihr, für denjenigen, der nicht fromm aufgewachsen ist oder auch jetzt nicht viel mit der Bibel zu tun hat, wirkt das erstmal so, als ob hier ein Maurer spricht oder ein Architekt. Es geht um Häuser, Tempel, Steine, die aufgebaut werden müssen. Wie gesagt, die Frommen unter euch, die lesen das schon gleich mit ganz anderen Augen und Ohren. Aber erst einmal, wenn wir das lesen, steht da ja gar nichts hier von irgendwelchen frommen Sachen. Da steht sogar noch seltsame Dinge, da steht, ihr seid zu ihm gekommen, zu dem lebendigen Stein. Also für jeden normal denkenden Menschen ist das ja auch sogar ein Paradox. Nicht nur, dass es nichts mit Gott zu tun hat, sondern es ist ein Paradox an sich. Seit wann sind denn Steine lebendig? Ich weiß nicht, ob ihr ein Haus gebaut habt oder mal eins bauen wollt. Stellt euch mal vor, ihr habt da einen Haufen Steine, dann kommt ihr abends zur Arbeit, nachdem ihr euren Beruf gehabt habt, und plötzlich fangen die Steine an, zu euch zu reden. Da sagt ihr, ich will aber gerne da gebaut werden und ich möchte gerne an der Südseite, damit ich viel Sonne bekomme. Wahrscheinlich würdest du sagen, ich habe wohl irgendwas Falsches geraucht. Oder ich habe hier wohl irgendetwas getrunken, was nicht ganz koscher ist. Ne? Wieso höre ich plötzlich die Steine reden? Aber genau das sagt der Petrus, der redet von einem lebendigen Stein und zu dem sind wir hingekommen. Ja, wie gesagt, klar, jetzt sind viele von euch schon lange gläubig, die wissen sofort, lebendiger Stein, das ist Jesus Christus. Das steht da erstmal so nicht. Das steht dann ganz am Ende, wobei selbst da steht nicht, dass der lebendige Stein Jesus Christus ist, sondern da steht da von Jesus Christus, aber da steht, wir sollen die geistlichen Opfer darbringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Dass dieser Stein Jesus Christus ist, das wisst ihr nur, weil euch gleich ein paar Parallelstellen einfallen. Parallelstellen aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, wo deutlich gesagt wird, dass Jesus dieser Eckstein ist, der in Zion gelegt ist, wie das Zitat aus dem Alten Testament sagt. Jetzt wissen viele auch gar nicht, Eckstein, was ist denn das? Denn Ecksteine braucht man heute, soweit ich das weiß, im Bau nicht direkt. Das wird anders gemacht, nicht? Da wird das anders schön ausgelotet und so. Eckstein heißt normalerweise ein dicker, fetter, großer Stein, der an der Ecke, der Kante eines Bauwerks eingesetzt ist. Und der muss schön gerade ausgerichtet sein, weil an dem, der lot, werden dann alle anderen Steine aufgebaut. Der muss auch da unten gut halten. Wenn ihr mal so nach Jerusalem kommt, dann gibt es da so einen riesen, fetten, dicken Eckstein, der zig Tonnen wiegt, unten am Tempel. Also am Tempelberg, da ist dann so ein riesiger Eckstein aus der Zeit von Herodes dem Großen, zur Zeit Jesu dahingesetzt worden, den kann man sich da anschauen. Das ist so was Wichtiges. Und da wird übertragen gesagt, Jesus ist der Eckstein, auf dem der Bau der Gemeinde aufgebaut wird. Also wir bauen nicht wild, wie wir wollen, sondern wir müssen uns nach Jesus orientieren. So wie Jesus ist, so sollen wir auch denken und handeln. Und es gibt heute immer mehr Christen, die sagen, na, Jesus ist hier altmodisch. Ach, Jesus hat vor 2000 Jahren gelebt, ganz andere Kultur, wir haben heute eine andere Kultur, also müssen wir die kulturellen Sachen umändern. Nee, gar nichts. Dann baust du plötzlich ganz woanders hin. Du sollst dich an dem Eckstein orientieren. Und der gilt, auch wenn der vor 2000 Jahren gelegt ist. Also orientiere dich an dem, wird gesagt. Und wenn hier gesagt wird von lebendigem Stein, dann soll gerade etwas zusammengebracht werden, was eigentlich so nicht zusammengehört, weil das Bild des Gebäudes ist tot. Auch dieses Gebäude ist tot. Wenn hier keine Gemeinde mehr drin ist, ist hier auch keine Frömmigkeit drin. Also dieses Gebäude ist nicht heilig an sich. Wenn hier ein Ungläubiger reinkommt und das Gebäude ist leer, der trifft nicht automatisch Gott, nur weil wir hier mal beten oder auf das Wort Gottes hören. Das ist ein Gebäude aus Stein, aus Stahl, aus was weiß ich da noch alles drin ist. Und genauso ist das auch, deshalb wird hier gesagt, im Unterschied zu dem Gebäude, Gemeinde oder Kirche, gibt es eben die lebendigen Steine. Und die lebendigen Steine sind die Christen, die in der Gemeinde sind. Und die bleiben auch da, selbst wenn das Gebäude einstürzt. Wenn es ein Erdbeben gibt, das Gebäude stürzt ein. Wenn es irgendwelche Leute gibt, die sauer auf den christlichen Glauben sind und die zerstören alle Kirchen, dann bleibt die Gemeinde Jesu, die lebendigen Steine, trotzdem vorhanden. Weil das seid ihr als Menschen. Solange ihr als Menschen euch an Jesus orientiert, dem Eckstein, dann bleibt dieses Gebäude erhalten. Und das soll uns da gesagt werden. Wir sind hingekommen zu Jesus Christus, der ist das Vorbild. Denn da steht, er ist der Eckstein, er ist der lebendige Stein. Und dann steht, seid ihr auch lebendige Steine. Weil wir bei Jesus sind, werden wir lebendige Steine. Sonst natürlich nicht. Sonst werden wir auch nicht zur Gemeinde Gottes aufgebaut. Nur weil wir ihm ähnlich sind, weil wir ihm nachgehen. Und da steht dann hinten auch, es gibt manche Leute, die erkennen das nicht, sondern für die ist Jesus ein Stein des Ärgernisses geworden. Und diese Leute gibt es hier heute auch. Denn an Jesus scheiden sich die Geister. Genau diese Aussage, die wird ja Maria von der Elisabeth gesagt, als Maria schwanger ist. Wird auch gesagt, an ihm scheiden sich die Geister. Dieser Jesus wird für die einen zum Fall und für die anderen zum Aufstehen sein, sagt da, wird der Maria dann gesagt. Und genauso ist es bei Jesus hier auch. Wenn wir Jesus wirklich erkennen, wie er ist, dann gibt es bei Jesus keine Neutralität. Dass wir sagen, ja, ist schon nett, ist schon schön, für dich ist der Glaube gut, aber für mich nicht. Das gibt es bei Jesus eben nicht. Wenn du dich wirklich von Jesus konfrontieren lässt, dann gibt es entweder nur Pro oder Contra. Dann gibt es entweder nur, ich will mit dem zusammenleben, ich will von dem mein Leben bestimmen lassen und mir die Sünden vergeben lassen, oder ich will mich gegen ihn wenden. Gut, es gibt Leute, die sind gleichgültig gegenüber ihm, aber das ist ja schon Ablehnung. Gleichgültigkeit ist wie Ablehnung. Also es wäre so, als wenn ich sage, willst du dich für den neuen Job bewerben oder nicht? Dann sagst du, ich bin neutral dazu. Ich lehne das nicht ab, aber ich bewerbe mich auch nicht. Ja, was wird dann am Ende rauskommen? Kriegst du den Job oder nicht? Ja gut, es gibt manchmal ein Wunder Gottes, nicht? Plötzlich, dann steht vor dir der Chauffeur und sagt, gut, ja, eingeladen, du bist Generaldirektor, hey, habe ich doch nie beworben. Nicht? Nein, das passiert im Normalfall nicht, sondern wenn du dich nicht bewirbst, bekommst du den Job auch nicht. Also das heißt, es gibt hier kein Neutral zu Jesus. Du kannst nicht sagen, ja, ich entscheide mich nicht und ach, Jesus lasse ich mal für sich. Das ist genauso, als wenn du ablehnen würdest im Endeffekt. Und genau das wird uns hier gesagt. Jesus, dieser Eckstein, ist für die einen ein Stein zum Fall, zum Ärgernis. Die ärgern sich daran, wie kann jemand so einen Absolutheitsanspruch haben? Wie kann mir jemand sagen, ich bin böse, ich bin doch gar nicht so böse, ich bin doch eigentlich so gut wie alle anderen auch. Wie kann mir jemand mein Leben reinfuschen? Ich möchte doch die Entscheidung treffen, wo ich hingehe, wo ich Urlaub mache, welchen Beruf ich wähle, welchen Partner ich wähle, womit ich meine Zeit verbringe. Wieso will mir Jesus da reinreden? Das kann man so machen. Damit lernt man Jesus ab. Oder man sagt, ja, ich weiß, Jesus ist der, der besser über mich und mein Leben und die Welt Bescheid weiß als ich selbst. Also vertraue ich ihm, wenn er mir Sachen sagt, wenn er mir Sachen deutlich macht, sind das Maßstäbe, die ich wirklich brauche, die für mein Leben wichtig sind, an denen ich mich orientieren sollte. Und dann bin ich auf seiner Seite. Dann werde ich auch zu einem lebendigen Stein und werde aufgebaut, wie das hier steht, zu diesem Bauwerk da, zu diesem geistlichen Haus, was da entsteht. Das ist der eine Punkt, der hier ganz deutlich wird. Also überleg dir gut, wer ist Jesus für dich? Ist er für dich ein Stein des Ärgernisses, weil du dich dauernd ärgerst? Was sagt er mir dauernd? Ich will das so nicht. Oder bist du gleichgültig, das ist dann dasselbe? Oder sagst du, den brauche ich, an dem will ich mich orientieren, auf den will ich aufbauen. Und zwar nicht, wie ich will, sondern wie er das sagt. Er ist da der Eckstein. Er gibt vor, hier ist die Wand zu Ende und da ist die Wand auch zu Ende. Da kannst du nicht drüber hinausbauen. Er ist der Maßstab. Und dann orientiere dich in deinem Denken und Handeln auch danach und nicht in erster Linie an dem, was dir schön und nett erscheint. Der zweite Teil in diesem Abschnitt, das ist in den letzten Versen, die ich gelesen habe, da fällt mir auf, wenn ich in christlichen Büchern lese und christliche Botschaften höre, dann kommt dieser Vers sogar relativ häufig vor. Gerade diese Aussage, die wir hier da drin stehen, die wir haben, was ist da hier, ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Das sind ja auch viele positive Sachen. Nicht? Das wird ja ganz besonders herausgehoben. Du gehörst direkt zu Gott. Du bist heilig, königlich, all solche Sachen. Und die stimmen. Total biblisch. Nur was ich häufig erlebe, und dagegen wehrt sich der Petrus hier nämlich gerade, das hat gar nicht so viel mit dir zu tun. Das hat nicht damit zu tun, dass du plötzlich in Samt und Purpur und goldenen Ketten und Rolls Royce umherfährst, sondern das hat damit zu tun, Gott hat dir diese Stellung gegeben, weil er dir einen Auftrag und Job gegeben hat. Und deshalb darf man diese Verse nie aus dem Zusammenhang reißen und lesen. Da steht nämlich, ihr seid das alles, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat. Sein wunderbares Licht. Das heißt, wenn du dich einfach darin sonst sagst, boah, bin ich nicht ein toller Kerl, bin ich nicht eine tolle Frau, ich bin königliches Geschlecht, König, Sohn Gottes, Tochter Gottes, gesegnet mit allem, was es da so gibt. Viele Leute lesen das ganz gerne und dann wollen sie das, was Gott ihnen schenkt, für ihr eigenes Wohl konsumieren. Wie jeder andere Ungläubige auch. Jeder andere Ungläubige will groß rauskommen, will hübsch sein und gesund sein und erfolgreich sein und möglichst lange leben und viel Urlaub machen und all so etwas. Das ist alles, da seid ihr nicht anders als die Heiden. Und jetzt willst du dann noch Gottes Segen dafür verkonsumieren. Nicht? Also jetzt hast du nicht nur dein eigenes Talent, sondern jetzt hast du auch noch den Segen Gottes. Kind Gottes, König Gottes und so weiter. Also hier königliches Geschlecht und so, Priestertum und. Aber hier steht, du hast diese Sachen bekommen, um einen Job auszufüllen. Also es wäre so ähnlich, als wenn du jetzt bei einer neuen Firma anheuerst und du sollst meinetwegen jetzt Vertreter werden. Ne? Und du sollst teure Sachen verkaufen und deshalb gibt die Firma dir auch ein ordentlich großes Auto. Was weiß ich hier, so ein A6, ne? So schon ein bisschen groß, noch nicht Generaldirektor, aber so, ne? Schon mal ganz gut. Und jetzt sagst du, boah, super, meine Firma gibt mir so ein Auto. Und dann kriegen sie auch noch Geld hier für die Spesen. Jetzt sagst du, jetzt mache ich richtig Party, jetzt mache ich richtig Urlaub. Jetzt fahre ich zuerst einmal so hier nach Köln und so, da in der Stadt und setze mich da ins Café. Und danach mache ich mal eine Rundfahrt so und so und drehe die Stereoanlage auf und imponiere den Frauen, die da vorbeigehen. Und irgendwann kommst du abends zu deinem Chef zurück und sagst, und jetzt hast du einen Job erledigt, wie viele Maschinen hast du verkauft? Gar keine. Schön, dass sie mir das Auto gegeben haben, hat richtig Spaß gemacht, aber nichts verkauft. Ja, du wirst das Auto wahrscheinlich nicht lange behalten. Aber genauso gehen manche mit dem Segen Gottes um. Ja, Segen, gerne. Ich möchte auch gerne groß dastehen. Ich brauche das auch für meine Lebensführung. Aber hier steht, du hast das bekommen für einen bestimmten Zweck. Und wenn du es nicht für den Zweck einsetzt, ja, dann wird dieser Segen eben auch nicht da sein. Der ist nicht einfach neutral für unseren persönlichen Spaß. Der ist dafür da, damit am Ende Gott groß rauskommt. Da steht hier doch ganz deutlich, du bist das alles, heiliges Volk, Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis gerufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Also das heißt, da ist mit diesen Segnungen ist eine ganz konkrete Aufgabe verbunden. Und die müssen wir ebenfalls dabei sehen. Hier möchte ich euch auch herausfordern, seht diese Aufgabe und seht, wofür euch Gott vorbereitet hat für die künftige Woche. Was er möchte, wo du in deinem Umfeld darauf hinweist, dass Menschen erkennen, Gott hat dich gerettet aus der Finsternis, in sein wunderbares Licht hineingestellt. Gott ist groß, Gott ist super. Dafür hat er dir diese Position gegeben, in der du stehst. Dafür bist du ein königliches Priestertum, dafür bist du ein Volk des Eigentums, dafür bist du ein heiliges Volk und so weiter und so weiter. Und das bist du, wenn du gläubig geworden bist. Wenn du Jesus nicht kennst, bist du es noch nicht. Dann lebst du halt dein eigenes Leben für dich. Wenn du das aber bist, dann ist das dein Job in der kommenden Woche, auch darauf hinzuweisen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Mit einer persönlichen Gebetszeit, wo du Gott mal richtig sagst, wer er ist und ihn lobst, mit dafür, dass du mit den Leuten in deiner Umgebung auf Gott hinweist, dann bist du irgendwo mal wieder beim Arzt im Wartezimmer und die Leute nörgeln die ganze Zeit rum, wie schlecht das ärztliche System ist und wieso sowieso alles so schlimm ist in der Welt. Und dann kannst du da auftreten und kannst sagen, ah, ich bin richtig froh, dass ich Gott kenne. Du wirst sehen, die verstummen plötzlich alle in deiner Umgebung. Weil das ist nämlich äußerst unangepasst. Die erwarten, wenn die über ihre kaputte Niere reden, redest du über deine kaputte Leber. Nicht? Und jeder bemitleidet sich selbst und gegenseitig auch noch. Und jetzt durchbrech das einmal. Du bist nicht dafür da, dich bemitleiden lassen zu sollen, sondern du bist dafür da, die Herrlichkeit Gottes zu verkündigen, der dich aus der Finsternis gerettet hat, aus der Sünde heraus gerettet hat, dir neues Leben gegeben hat. Er hat dir nicht alles geschenkt, was du dir wünschst. Aber an diesem Punkt, da hat er eingegriffen und hat dein Leben verändert. Und jetzt sollst du davon reden, und zwar nicht nur einmal im Leben, als du getauft worden bist vor der Gemeinde, sondern immer wieder. Das ist dein Job, in diese Position hat Gott dich hineingestellt. Also, 1. Petrus Kapitel 2, die ersten Verse. Ich habe euch vier Gedanken hier herausgearbeitet und will sie euch mitgeben für den heutigen Tag und für die kommende Woche. Wir haben damit angefangen, wenn wir von außen Druck bekommen, können wir daran nichts ändern, müssen wir beständig bleiben. Wir müssen aber aufpassen, dass der Teufel nicht unter uns als Christen arbeitet und die Beziehungen unter uns kaputt macht, weil wir durch Neid, Missgunst, üble Nachrede oder sonst irgendwie etwas schlecht über unsere Geschwister denken. Wenn ihr meint, das kann nie passieren, seid ihr auf der Insel der Glückseligen. Wenn ihr lange schon wisst in eurem Herzen, das kann passieren, dann kämpft dagegen, bittet Gott, dass er euch Kraft gibt, nicht so zu denken über die Geschwister, mit denen ihr zusammen seid, sondern sie zu segnen und sie zu unterstützen und ihnen zu helfen, da wo es möglich ist. Zweiter Punkt, der hier drin ist, wenn du wirklich meinst, ein Kind Gottes zu sein und wiedergeboren bist, teste das mal, wie das mit deinem Hunger nach dem Wort Gottes ist. Wenn da irgendwas nicht stimmt, dann fang an, heute darum zu beten, dass Gott dir neu diesen Hunger nach seinem Wort gibt und dann versuche Wege zu gehen, wie du dich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen kannst, vielleicht auf eine neue Art und Weise, sodass du neu da hineinkommst und es dich lebendig macht. An Jesus führt kein Weg vorbei, du musst dich zu ihm positionieren, entweder musst du dich von ihm distanzieren, entweder ganz deutlich, ich will mit ihm nichts zu tun haben, oder mit dem, naja, ich überlege mir das noch, beides ist eine Ablehnung Jesu. Oder du wendest dich ihm zu, du sagst, Herr Jesus, ich bin schuldig, vergib du mir meine Schuld, ich brauche dich, erneuere du mein Leben und dann wirst du bildlich gesehen ja auch zu einem lebendigen Stein, dann kommt der Heilige Geist in dich hinein und der verändert dein Denken und dein Fühlen und dein Empfinden Stück für Stück, je nachdem, auch wie viel du dann die Milch trinkst später, nicht? Also hier Wort Gottes und dich in deiner Nähe aufhältst, aber du musst dich entscheiden. Jesus ist da, dieser Eckstein, die einen verwerfen ihn. Und die anderen wissen, das ist das Fundament, auf dem ich bauen will. Und das Letzte, was hier drin steht, ist dann, ja, du bist außerordentlich von Gott gesegnet, wenn du Christ bist. Du hast eine riesenhohe Position in den Augen Gottes und darauf kommt es am Ende an. Aber die hast du nicht einfach nur zum Spaß, sondern die hast du mit einer Aufgabe verbunden. Und diese Aufgabe ist, damit du die Herrlichkeit dessen verkündigst, der dich dazu gemacht hat. Und das sollst du laut und deutlich machen, auch wenn deine Umgebung das nicht immer hören will. Die meisten Leute heute in unserer Umgebung wollen das gar nicht hören. Also die wollen eher ganz andere Sachen hören. Was stört sie irgendwie in ihrem Weltbild? Und trotzdem sollen wir es machen. Weil du bist nicht so sehr dem Zeitgeist verpflichtet, du bist Gott verpflichtet. Der Herrscher der Welt ist, der dein Leben verändert hat, der dir die Sünde vergeben hat, dem bist du verpflichtet. Also verbrauche deine besondere Stellung vor Gott nicht für deinen persönlichen Spaß, sondern dafür, dass du anderen Menschen die Größe Gottes zeigen kannst, denn dafür hat Gott dich berufen. Amen. Ich möchte gerne an der Stelle noch